Guten Morgen, Gospelhaus. Schön, dass wir schon so eine fantastische Zeit haben und danke für die Vorschusslorbeeren. Gut, als allererstes möchte ich euch Grüße ausrichten von Markus und Nicole. Sie sind heute in Düsseldorf und dienen dort mit einem Predigtdienst und lassen euch als Gemeinde ganz, ganz herzlich grüßen. So, wie ihr wisst, wir sind als Gemeinde mitten in einer Predigtserie. In Summe dauert sie 5 Wochen und sie heißt Segen. Also meint, dass wir ein Segen sein sollen. Und diese Predigtserie, die basiert sehr, sehr stark auf dem Buch Segne. Das ist ein Buch von Dave und John Ferguson und heißt mit dem kompletten Titel 5 Wege, wie wir unsere Nächsten im Alltag lieben und die Welt verändern können. Und ich möchte einfach nochmal aufgreifen, diese 5 Buchstaben stehen jeweils für eine Methode und ich möchte uns nochmal ganz kurz mit hineinnehmen. Das S steht für Starte mit Gebet, das E steht für Erst zuhören, das G steht für gutes Essen, das E steht für Erzähl deine Geschichte und das N steht für den Nächsten lieben. So, und wer jetzt gut aufgepasst hat, der weiß, was für ein Buchstabe heute dran ist. Heute ist der Buchstabe G dran und das steht für gutes Essen. Wir sind mitten in der Serie und okay, was ist gutes Essen? Kurz interaktiv, wo sind die Lieblingsspeisen?
Pizza, Pasta.
Rinderfilet, okay, hey. So muss es aussehen. So muss es aussehen, bestenfalls, wenn es gelingt, genau. Okay, wo sind die Lieblingsessen weiter? Was gibt es noch Leckeres? Paella, ja, super. Okay, also ich glaube, wir haben so viele Menschen wahrscheinlich, wie hier sitzen, vielleicht gibt es annähernd so viele Lieblingsspeisen, weil über Geschmack lässt sich ja bekanntlich streiten. Hä? Und lass uns noch mal ganz kurz einsteigen mit so ein paar Basisfakten, kurz aus der Wissenschaft. Hey, jeder Mensch, wenn er geboren wird, hat auf seiner Zunge ungefähr 10.000 Geschmacksknospen. Und mit diesen 10.000 Geschmacksknospen können wir eben diesen Geschmack wahrnehmen. Das ist aber so bei Kindern und im frühen Jugendalter. Denn die Geschmacksknospen, die nutzen sich ab und gehen mit der Zeit verloren. Allerdings hat der Körper die Fähigkeit, diese zu regenerieren, zu reaktivieren. Das heißt, verschlissene Geschmacksknospen, die kommen wieder. Allerdings so nicht mehr ganz in der vollständigen Anzahl. Das heißt, je älter du wirst, desto weniger Geschmacksknospen hast du. Und für alle, die jetzt 40 und älter sind, wir haben noch ungefähr 5.000. Okay. Und ich fand das interessant. Das bedeutet nämlich, Kinder und Jugendliche können aus diesem Grund einfach intensiver schmecken. Und irgendwie ist mir da wirklich ein Licht aufgegangen, weil also manchmal spielen sich bei uns daheim schon wilde Szenen ab. Also wenn mal so aus Versehen eine Zwiebel ins Essen gekommen ist, ja, da geht es richtig rund. Oder wenn mal Medizin genommen werden muss. Jael? Oder wird im ganzen Flur rumgesprungen und gehüpft und Gummibärchen gleichzeitig gegessen und alles um diesen Geschmack irgendwie von dieser bitteren Medizin irgendwie abzumildern. Also Kinder können intensiver schmecken wie wir. Genau, es gibt diese 5 großen Geschmacksrichtungen, süß, sauer, salzig, bitter und Umami. Und zur vollen Geschmackswahrnehmung brauchen wir unseren Geruchssinn. Unsere Nase und der Geruchssinn macht neben diesen 5 Grundgeschmacksrichtungen ganz, ganz viel Aromen aus. Und sogar die Konsistenz, die wir mit unserer Zunge ertasten können, gehört zum vollständigen Geschmackserlebnis mit dazu. Also die Geschmacksknospen im Mund, unser Geruchssinn und die Konsistenz. All diese Signale verarbeitet unser Gehirn zu einem vollständigen Geschmack. Cool, hä? Also es ist 3 Jahre her. Da waren Shani und ich an Corona tatsächlich erkrankt. Und ich weiß nicht, wer das auch hatte oder wer auch diese Symptome hatte, aber auf jeden Fall, wir waren krankgeschrieben zu Hause und wer sich an die Zeit noch erinnern kann, es ging sowieso nicht viel in der Zeit. Also was wirklich extrem stark zugenommen hat, war Essen und Essen zubereiten und in den Häusern, ja? Weil in dieser Zeit ging nicht arg viel anderes. Und so war das, wir waren krankgeschrieben, saßen dann also beim Frühstückstisch und wir trinken gleichzeitig, also jeder aus seiner eigenen Tasse Kaffee. Und wie abgesprochen schauen wir uns an und denken, okay, Kaffeemaschine ist kaputt. Wir haben den Kaffee weggeleert, nochmal eine neue Tasse Kaffee, wirklich darauf geachtet, dass genug Bohnen und stark und alles eingestellt war. Okay, beim zweiten Mal auch wieder. Und wir gucken uns an. Und erst dann haben wir registriert und unser Geschmackssinn war weg. Also von einem Tag auf den anderen über die Nacht war der Geschmackssinn verloren. Und das ist, glaube ich, was man sich nicht vorstellen kann, wenn man es nicht erlebt hat. Also ich verspreche, also ob ich einen starken Espresso oder einen Kräutertee getrunken habe, der Geschmack war genau gleich. Nämlich nach nichts. Und einfach nichts hatte mehr einen Geschmack. Und also das war für mich natürlich irgendwie ein komplett neues und auch ja, einmaliges Erlebnis soweit. Und ich habe für mich so den Satz geprägt, das war wie, also diese Woche ohne Geschmack, das war also wie Folter ohne Schmerzen. Also das war, also was ich damit sagen will, es war wirklich ein Stück weit brutal, ja. Also Essen würde auch ohne Geschmack funktionieren. Also wenn du in den Brokkoli beißt oder so oder in den Rosenkohl, die Vitamine und die Nährstoffe und die Mineralien, die da drin sind, die nimmt dein Körper auf, kann sie aus der Nahrung rauslösen, in deinen Organismus einbringen. Geht. Du könntest die Energie und die Kalorien aus Essen zu dir nehmen, dazu bräuchte es keinen Geschmack. Ja. Also ich glaube, ein Vorteil hätte es, wenn Essen nicht schmecken würde, dann gäbe es nur noch dünne Menschen auf dieser Welt. Also so oft ist es doch so, dass man sagt, okay, man ist eigentlich schon satt, aber ach, weil es so gut schmeckt. Oder nochmal die zweite Portion oder die zweite Portion Nachspeise, einfach weil es so lecker ist. Aber hey, danke Gott für diesen Geschmackssinn. Er ist wirklich gemacht, dass wir Essen auch genießen können. Ist auch sogar auch ein biblisches Prinzip, das Leben zu genießen. Und der Geschmack und der Geruchssinn, das sind also teilweise die Ausstattungsmerkmale davon. Danke, Jesus, dafür. Okay, und einer meiner engsten Freunde, der hat auch einen richtig guten Geschmack beim Essen und auch beim Wein. Und mit ihm wollen wir jetzt nicht nur über Essen sprechen, sondern mit ihm wollen wir Essen zubereiten. Bitte begrüßt mit einem herzlichen Applaus Sandro Romanelli. Hey, willkommen.
Wunderschönen guten Morgen, herzlich willkommen.
Hey, schön, dass wir hier zusammenstehen dürfen. Ja, wir lieben es im Gospelhaus kreativ zu sein. Und deshalb dachten wir uns, während der Predigt werden wir hier ein Live-Kochen haben. Ja. Yeah. Verrat uns doch mal, welches Gericht wird während der Predigt entstehen?
Also Andi, erstmal nochmal vielen Dank, dass du auf mich zugekommen bist. Mir eine absolute Ehre mit dir heute, für dich zu dienen, für euch zu dienen. Und was machen wir? Ja, ihr kennt mich, ihr kennt uns, wir sind Italiener. Und was lieben Italiener? Pizza und Pasta. Aber ich mache heute auf die Schnelle eine Pasta Amatriciana. Zuerst brate ich den Speck in Olivenöl ein. Dann lösche ich ihn mit Weißwein ab. Dann gibt es Zwiebel, Knoblauch, Tomaten, alles, was dazugehört. Und genau, eine schöne, schnelle Pasta.
Ich verspreche euch, ich rieche es erster wie ihr. Und jetzt haben wir ja das Geheimnis gelüftet, wer hier reinkam und hat gedacht, Mensch, hier riecht es aber gut, okay. Das war das Geheimnis und die Düfte kommen so nach und nach auch dann da unten an. Sehr schön. Hey, wo steht dieses Essen auf der Liste so von deinen Lieblingsspeisen?
Ja, ziemlich weit oben, unter den Top 3 auf jeden Fall, weil es einfach schnell zubereitet ist und ja.
Hammer. Ja, sehr gut. Okay, hey, dann verrat uns doch vielleicht noch eine Sache. Wenn du dann gekocht hast, was will mit diesem Essen passieren?
Um was geht es beim Essen? Es geht auch beim Essen um Gemeinschaft, um zu reden, um sich zu connecten. Und da war einfach unser Herz auch, was machen wir mit dem Essen danach? Wir haben vorne im Foyer einen schönen Tisch gerichtet und wollen dich, wenn du heute zum ersten, zum zweiten oder zum dritten Mal da bist, wollen dich ganz herzlich einladen. Komm doch nach dem Gottesdienst vor, nimm Platz oder stell dich an den Tisch und hab Gemeinschaft mit uns und connecte dich, so wie es auch Jesus gemacht hat. Jesus hat die Gemeinschaft auch immer schön beim Essen gefeiert, beim Abendmahl. Und das ist unser Herz und unser Ziel heute, Gemeinschaft mit euch zu haben.
Ein wunderschöner Gedanke. Vielen Dank. Und Sandro, Danke. Wenn du dich jetzt mal an dein Werk machst, mache ich mich weiter an meins. Und genau, wir schauen zunächst mal in das Leben von Jesus hinein. Wenn ich fragen würde, hey, welche Methoden hat Jesus denn gebraucht, um Menschen zu segnen, dann würden wahrscheinlich erstmal viele Antworten kommen wie, hey, er hat für Menschen gebetet, er ist ihnen immer freundlich begegnet, er hat sie aufgerichtet, teilweise beschützt, er hat sie immer wertgeschätzt, natürlich hat er so unglaublich viele von ihnen auch geheilt, befreit. Letztendlich ist Jesus am Kreuz gestorben, das wären eigentlich so diese Antworten, die uns wahrscheinlich erstmal einfallen würden. Aber tatsächlich drehte sich vieles in dem Dienst von Jesus um das Essen. Und wir gucken mal in so ein paar Situationen rein. Das erste Wunder, was Jesus ja getan hat, war, dass er 600 Liter Wein auf dieser Hochzeit von Kana gemacht hat. Und ohne da jetzt zu viel reininterpretieren zu wollen, aber es ist doch schon bemerkenswert, dass Jesus zuallererst seine Macht erweist, indem er eine Feierlichkeit rettet. Ich meine, denen ist damals der Wein ausgegangen und das war unüblich, das war auch peinlich. Wahrscheinlich hätte das Fest beendet. Und in dieser Situation sagt Jesus, hey, come on, ich mache hier 600 Liter Wein, dass diese Feier, dass diese Freude, dieser Spaß und diese Gemeinschaft einfach weitergehen kann. Das war das erste Mal, wo Jesus seine Macht erwiesen hat. Und ja, ich denke, er hat es bewusst gemacht. Aber denken wir an die Speisung der 5000. Jesus hat lange gepredigt. Es sind ihm viele, viele, viele tausend Menschen gefolgt und bei ihm geblieben. Und irgendwann kam es wirklich zu der Situation, dass die Menschen ja auch ausgehungert waren. Und Jesus hat nicht nur gepredigt und sich um das Geistliche der Menschen gekümmert, sondern er hat diese Essensvermehrung gemacht und hat damit Menschen versorgt. Jesus hat Menschen gedient, kulinarisch, körperlich und geistlich, was wir Menschen eben beides brauchen. Hey, in der Nacht von seiner Kreuzigung hat Jesus mit den Jüngern das Abendmahl gefeiert. Und auch das war ein ganz intensiver Abend der Gemeinschaft, wo Jesus seinen Jüngern nochmal erst übers Essen, dann das Abendmahl beigebracht hat, dann ihnen gedient hat und sie ausgerichtet und ermutigt hat für das, was jetzt kommt. Das war die Gemeinschaft mit Jesus und seinen Jüngern in der Nacht vor seinem Tod. Und nach seiner Auferstehung, da waren die Jünger immer noch extrem entmutigt. Also Petrus war mit den anderen Jüngern wieder beim Fischen. Die haben die ganze Sache eigentlich schon aufgegeben gehabt. Die sind einfach wieder zu ihrem alten Beruf zurück und Jesus begegnet ihnen. Und wie? Indem er am Strand auf die Fischerboote wartet, ein Feuer macht, Fisch drauflegt, ein Frühstück bereitet und beim Essen wieder mit den Jüngern bespricht, wie es jetzt weitergeht. Und es gibt weitere Geschichten, wo Jesus auch wirklich individuell zu Menschen in die Häuser geht. Lukas 7, Lukas 11, Markus 14, wo Jesus Einladungen von anderen Rabbinern und den Pharisäern folgt, dort in die Häuser geht, sich dort an den Tisch niederlässt, mit einer Gemeinschaft, die dort immer zum Essen mit dazugehört hat und einfach mit den Menschen im Austausch war und Gemeinschaft hatte. Auch gerade die Geschichte in Markus 14, da geht er zu einem Aussätzigen nach Hause ins Haus, nimmt dort Tisch und dort auch wieder in Gesellschaft, wo Jesus Menschen segnet und wo Menschen Segen erfahren. Hey, um was geht's beim Essen? Natürlich, wir haben die Aspekte schon kurz erwähnt. Beim Essen geht's darum, natürlich auch den Hunger zu stillen. Aber natürlich geht es um viel mehr. Wie gesagt, Hunger stillen, das geht schnell, das geht auch einfach. Aber beim Essen ist so viel mehr. Beim Essen geht es auch um den Genuss, auch um das zu genießen und natürlich um Gemeinschaft. Und dieser Stellenwert, der war in der Kultur von Jesus wahrscheinlich noch intensiver. Die Bedeutung des Essens in der Kultur, wo Jesus lebte, war ein Ausdruck von Freundschaft. Man demonstrierte, dass man die Person, mit der man zusammen aß, sehr wertschätzte, sie sogar ehrte. Und noch tiefer, mit demjenigen, mit dem man zusammen aß, das war ein Ausdruck zur gleichen Schicht, zur gleichen Gesellschaftsschicht anzugehören. Man war ja auf einer Ebene miteinander verbunden. Und genau aus diesem Grund war das auch, sagen wir mal, für die religiöse Elite und für die Pharisäer damals so ein Unding, dass Jesus teilweise mit einfachen Menschen sich abgegeben hat oder auch mit Menschen, wo man wusste, die haben Schuld in ihrem Leben. Weil die Pharisäer blieben so unter sich als gleiche Gesellschaftsschicht und da kommt jetzt ein Meister, ein Rabbi, und macht was ganz anderes. Und genau diese Situation, die möchte ich gerne in einem Video mit euch anschauen, weil Bilder sagen oft bekanntlich mehr als 1000 Worte.
Möchte vielleicht noch jemand Trauben? Barnabas, du isst doch viel.
Ja, sehr aufmerksam, Matthäus.
Vielen Dank. Simon?
Wenn du nicht hinter deinem Gitter sitzt, Matthäus, siehst du ganz gut aus.
Das finde ich auch.
Rivka.
Was geht hier vor?
Kann ich euch helfen?
Wir waren auf einem Spaziergang und da hörten wir Stimmen. Und ich dachte, das klingt wie... Aber wohl doch nicht.
Und doch bist du es.
Wollt ihr hereinkommen?
Das würden wir niemals. Nur über unsere Leichen wären wir...
Wo denn? Im Haus eines Steuereintreibers?
Nicht nur das. Auch noch mit einer... wisst ihr, was sie... Und er... Sie sind...
Du hast anscheinend Probleme mit der Wortfindung.
Wieso ist euer Meister mit Steuereintreibern und Sündern?
Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken.
Ich muss sagen, ich bin schockiert. Sie ist aus dem Vergnügungsbezirk. Vieles, was dort getan wird, kann meine Zunge weder aussprechen, noch kommt es mir über die Lippen, so gottlos ist es. Allein es zu erwähnen, würde mich verunreinigen.
Klingt wie ein persönliches Problem.
Und dann er. Und die, mit denen er arbeitet. Sie betrügen unser Volk für Geld. Und es tut ihnen nicht einmal leid.
Wenn dich das so sehr stört, geh doch.
Lass ihn sprechen, Andreas.
Sie haben im Tempel noch nie Schuldopfer dargebracht.
Was? Der Priester führt Buch. Wir haben nachgesehen.
Steuereintreiber sind im Tempel nicht willkommen.
Vielleicht wären sie euch lieber, wenn ihre Opfer größer wären?
Es geht hier nicht um mich. Es geht darum, was Gott möchte.
Du vergisst die Schriftrolle von Hosea. Hm? Du solltest doch wissen, was das heißt. Ich will Barmherzigkeit und keine Opfer.
Es gibt einflussreiche Männer, die dich beobachten. Und sie überprüfen jedes Wort, das du sagst.
Ist das eine Drohung?
Bitte sag ihnen dies, Josef. Ich bin nicht gekommen, um die Gerechten zu berufen, sondern die Sünder.
Hey, zu der Zeit Jesu galten die Steuertreiber und Matthäus war so einer als der letzte Abschaum. Sie arbeiteten für das Römische Reich und in den Augen der meisten Juden waren sie Verräter, weil sie eben ihren eigenen Landsleuten Geld und auch oft zu viel Geld abgenommen haben. Aber das Erste, diese Szene, was Jesus tat, nachdem Matthäus seinem Ruf zur Nachfolge folgt ist, war in sein Haus zu kommen und mit ihm zu essen. Ich denke so oder so ähnlich, also ich finde diese Szene, die vermittelt schon einen nahen Eindruck, wie es gewesen sein könnte. Und das war die Reaktion der Pharisäer. Es war ein völliges Unverständnis, dass ein Meister sich eben genau mit solchen Leuten einlässt. Und haben es nicht verstanden, ein völliges Unverständnis. Und die Reaktion von Jesus, wir haben es gehört, hey, nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Und geht hin und lernt, was ich von euch will, Barmherzigkeit und keine Schlachtopfer. Jesus folgte dieser Mission. Für Jesus war es oberste Priorität, Menschen zu segnen. Jesus kam, um ihnen Gnade und Erbarmen zu schenken. Jesus zeigte den Menschen den Weg zurück zu Gott und half ihnen auf diesem Weg. Für Jesus war das gemeinsame Essen wichtig, um seine Mission, um diesen Auftrag zu erfüllen, Verlorene zu suchen und zu retten. Und Jesus segnete die Menschen, indem er mit ihnen zusammen aß. Und an dieser Stelle unterbrechen wir mal hier und fragen mal Sandro, wie es denn soweit ist. Ich sehe gerade, die Nudeln kommen jetzt in die Soße dazu. Es sieht schon fantastisch aus. Und wer kann es schon riechen? Hat sich schon bis nach hinten hindurchgezogen. Ist ja herrlich. Okay, Sandro, ich werde es gleich umrühren. Aber an dieser Stelle darf ich dich mal hier zu mir nach vorne bitten, weil ich weiß, du und auch ihr als ganze Familie, ihr habt wirklich ein Herz auch für diese schönen Gemeinschaftszeiten beim Essen. Und es wäre einfach schön, wenn du uns mal in einer dieser Begebenheiten mit reinnehmen würdest.
Sehr gerne, vielen Dank. Ja, im Vorfeld habe ich überlegt, was sage ich euch, aber ich könnte so viele Storys euch erzählen, was wir erlebt haben als Familie. Zuerst haben wir die gleiche Leidenschaft, meine Frau und ich, fürs Kochen und aber auch das Haus aufzumachen und Freunde und Familie an den Tisch einzuladen. Ich glaube, das ist eine Gabe, die wir zwei von Gott geschenkt bekommen haben, dass wir dadurch ein Segen sein können. Und dadurch hat sich auch so viel Freundschaft und Familie bei uns entwickelt, allein durch diese Gemeinschaft, die wir haben. Ja, wir haben auch Freunde, die hier nicht in der Gemeinde sind, die nicht im Glauben waren. Meine Eltern, die waren früher auch nicht im Glauben. Aber jedes Essen, was wir zu Hause ausgetragen haben oder jede Gemeinsamkeit am Tisch, die wir heute austragen, es findet immer ein Gespräch über den Glauben statt. Kommt immer ein Gebet vor dem Essen. Und ich glaube, das sind einfach Dinge, die wir setzen können und zum Nachdenken vielleicht bei unseren Gästen dann auch bewirken. Und ja, dadurch hat sich auch vieles entwickelt bei uns. Und ich glaube auch, dass das ein Auslöser war, warum damals mein Papa zum Glauben gekommen ist, meine Mama zum Glauben gekommen ist, warum dass wir einen Unterschied machen können. Und genau, und das ist so das Feedback einfach von Gemeinschaft zu haben, Gemeinschaft kochen und Freunde und Familie am Tisch einladen zu dürfen.
Sandro, vielen, vielen Dank. Ich weiß, ich war auch schon oft Teil von diesen Essensgemeinschaften. Es ist wirklich immer schön und immer segensreich. Danke für diesen Einblick. Super. Ja, meine Frau und ich werden neulich auch eine Einladung ausgesprochen für ein befreundetes Ehepaar. Und wie auch immer die Konstellation, wie es an dem Abend dann stattfand, war anders, wie die Einladung gedacht war. Aber es war neulich einfach ein wirklich wunderschöner Abend, wo man zusammenkam, einfach Leben geteilt hat, Situationen, die in den jeweiligen Leben da war, einfach miteinander besprochen, geteilt hat. Ja, und auch dieses Gespräch verlief an diesem Abend so, dass wir über Glauben, Glaubensaspekte und Glaubensfragen einfach gesprochen haben. Und diese Gespräche werden, glaube ich, oft wertgeschätzt. Und manchmal kommt diese Wertschätzung an, manchmal auch nicht. In diesem Fall kam sie an, und ich möchte euch ganz kurz mit hineinnehmen in eine kleine WhatsApp-Nachricht, die dann irgendwie noch kam. Also der eigentliche Inhalt steht ganz unten, die letzten drei Zeilen. Euch einen schönen Sonntag und nochmals vielen Dank für den tollen Abend und für die guten Gespräche. Und wisst ihr, wann immer wir uns, glaube ich, da investieren, entstehen Spuren des Segens. Und um was geht es jetzt hier und heute? Es geht mehr wie um gutes Essen. Es geht eigentlich immer oder wie immer darum, Jesus ähnlicher zu werden. Nur oftmals haben wir den Anspruch, okay, hätte ich doch den gleichen Glauben wie Jesus? Oder könnte ich die gleichen Dinge tun wie Jesus? Wäre ich genauso erfüllt mit dem Heiligen Geist wie Jesus? Könnte ich Berge versetzen und dann hier Einfluss ausüben? Nee, ich glaube, es geht darum und ich glaube, es geht sogar vor allem darum, wie Jesus einen gesellschaftlichen Einfluss zu haben und dort zu machen. Und ich möchte an der Stelle mal einen Begriff setzen hier für uns als Gemeinde. Und ich weiß nicht, ob oder wann wir es das letzte Mal getan haben. Aber es geht um einen missionalen Lebensstil. Mission als Wort heißt Sendung oder in einem Auftrag unterwegs sein. Aber ich glaube, wie wir als Gemeinde oft Mission verstehen, ist mit diesem Wort missionarisch. Und auch wir als Gemeinde, wir leben diesen Aspekt. Wir haben eine Familie entsandt, das ist die Familie Schorschett, Shani und Jasmina Schorschett, sind Missionare dieser Gemeinde und sie sind entsandt nach Madagaskar und dienen dort als Missionare. Das ist ein Aspekt von Mission. Und das kann man unter diesem missionarisch verstehen. Missionarisch meint alles, was irgendwo in so eine, vielleicht auch in so eine Aktion sich fassen lässt. Also diese Gemeinde hat früher oft Straßeneinsätze gemacht, hat früher oft Open-Air-Gottesdienst gemacht, ist bewusst mit einer Aktion raus in die Stadt. Oder noch gar nicht so lange her haben wir eine riesengroße Aktion gehabt, wo wir eine christliche Zeitung hier in der ganzen Stadt verteilt haben. All das sind Aktionen und Werkzeuge, ja, wie man missionarisch unterwegs sein kann. Und das tun wir und das ist gut und das ist richtig. Aber ist es nicht alles, Mission zu verstehen? Weil jeder von uns hat diesen Auftrag, gesandt zu sein und im Auftrag des Herrn unterwegs zu sein. Und missional meint, dass nicht ein paar Auserwählte, die eine Aktion machen, missionarisch unterwegs sind, sondern missional heißt, dass jeder von uns das als Lebensstil hat. Eine kurze Definition oder im Gegensatz zu missionarisch beschreibt missional kein Tun, sondern eine Lebenseinstellung. Menschen lassen sich in Gottes Rettungsmission hineinnehmen und bezeugen ihr Christsein ganzheitlich. Und ganzheitlich meint immer und überall. Heißt, das Leben zu teilen. Und das geht eben beim Essen ganz besonders gut. Es bedeutet, keine Gelegenheiten zu schaffen, sondern Gelegenheiten, die da sind, zu nutzen. Und ein praktischer Gedanke aus dem Buch, den möchte ich hier relativ eins zu eins wiedergeben. Die meisten von uns haben 3 Mahlzeiten am Tag, Frühstück, Mittag, Abend. Die Woche hat 7 Tage, 3 mal 7 ist 21. Es gibt also pro Woche theoretisch erstmal 21 Möglichkeiten, wo Essen stattfindet und es gegebenenfalls Möglichkeiten sind, die du nutzen kannst, mit jemand anders zu essen oder durch Gemeinschaft eben dieser Segen zu sein. Wenn du jetzt noch pünktlich um 15 Uhr Kaffee und Kuchen zu dir nimmst und das täglich machst, kommen weitere 7 Mahlzeiten dazu, dann ergänzen sich die 21 durch die weiteren 7 zu 28 Möglichkeiten pro Woche, die du hast, in irgendeiner Form Gemeinschaft zu haben. Genau, eine leere Tabelle, vielleicht nimmst du dieses Bild einfach und nimmst es für dich mit und überlegst mal, wo du vielleicht dein Kreuzchen setzt. Aber ich möchte auch relativ einen Gedanken, relativ unfiltriert aus diesem Buch uns mitgeben. Ich glaube, wo immer wir uns neu aufmachen werden und sagen, hey ja, ich möchte hier in diesem Bereich Schritte gehen, auch da Jesus ähnlicher werden, missional leben, über das Essen und über Gemeinschaft, ich glaube, dann kommen auch Widerstände. Und es werden 3 Ausreden angeführt und die möchte ich unbedingt mit uns teilen. Die Ausrede Nummer 1 ist, ich habe nicht gern andere Menschen bei mir zu Hause. Vielleicht, weil du denkst, ich bin kein guter Koch, also so wie Sandro hier. Ich kann das nicht. Bei mir kommt nie so ein Geschmack raus. Geht nicht. Ich bin kein guter Gastgeber, habe diese Gabe nicht. Oder unser Zuhause ist nicht dafür geeignet. Das Haus ist nicht hergerichtet. Ich habe es im Neuen erzählt, ich erzähle es jetzt auch. Eine Situation, schon verjährt, okay? Ich kann da locker drüber reden, ist schon verjährt. Aber es ist Jahre her und ich wollte relativ spontan nach dem Gottesdienst, dass Besuch zu uns nach Hause kommt. Aber wir waren als Familie da nicht drauf eingerichtet. Das Haus sah nicht aus für Gäste zu empfangen. Und mir war es so wichtig und also Shani und ich, wir streiten relativ selten. Aber auf der Heimfahrt, wuff, da hat es kurz geknallt. Bei mir war der Besuch so wichtig und die Spontanität. Und ihr war, wie das ja oft so ist, ein ordentliches Haus wichtig. Amen. Ganz genau, eine Dame, die ehrlich ist. Ich hätte so ein weibliches Amen da, also ein stärkeres erwartet. Der Punkt ist, nach dem 9 Uhr Gottesdienst sind Frauen auf meine Frau zugekommen und haben gesagt, uns geht's doch allen gleich, die Männer wollen immer spontan und uns ist die Ordnung wichtig. Also von daher, ihr könnt ruhig Amen sagen. Wisst ihr, warum wir Amen sagen können? Das meine ich ernst, weil wir gesagt haben, wir wollen eine echte Gemeinde sein. Also warum Masken auf? Ist doch so. Ich schätze es ja, ich schätze es. Und ich rede auch im Namen von uns als Männern. Wir schätzen ein ordentliches Zuhause. Danke, dass ihr diesen Ordnungssinn habt, den wir manchmal nicht haben. Aber, jetzt kriegen beide Parteien was ab, aber wenn es uns im Wege steht, wenn es uns im Wege steht, missional zu leben, dann ist es einfach auch nicht korrekt. Es geht nicht darum, bei dieser ersten Ausrede, was wir essen. Es geht auch nicht darum, wo wir essen. Es geht darum, mit wem wir essen und dass wir essen und dieses Prinzip leben, darum geht's. Amen. Amen. Ausrede Nummer zwei, ich weiß überhaupt nicht, was ich sagen soll. Sorgen, worüber du dich unterhalten kannst. Niemand mag unbehagliches Schweigen. Hey, die Lösung ist zuhören. Nachdenken, was du über den anderen erfahren kannst und mit welchen Fragen du an diese Infos kommst. Und manchmal gibt es ja so viel von, wo du herkommst, was machst du, was beruflich, was sind deine Hobbys, so normale Kennenlernfragen oder auch, hey, wie stellst du dir die Zukunft vor, was würdest du gerne machen? Bei Paaren, wo habt ihr euch kennengelernt? Es gibt einfach viele Fragen, um Menschen kennenzulernen. Wichtig ist eigentlich, hey, schenk deinem Gegenüber deine Aufmerksamkeit. Sei präsent, stelle Fragen und höre zu. Und die Ausrede Nummer drei ist, ich habe einfach keine Zeit dafür. Kaum Zeit mit der eigenen Familie essen und jetzt noch andere dazu. Hey, ich weiß nicht, ob du dich schon irgendwo ertappst. Ich glaube, Ausrede Nummer drei ist auch meine größte Hürde. Und ich weiß, es gibt in unserem nahen Umfeld, ich weiß von Menschen, die eigentlich Bedarf an Gesprächen haben und wo wir teilweise da noch nicht nachgekommen sind. Also die Zeit ist vielleicht sogar die allergrößte Herausforderung. Aber auch hier möchte ich kurz so einen lösungsorientierten Gedanke setzen. Es gibt vier Abstufungen von Essen, zumindest möchte ich die jetzt hier so einteilen. Und alles ist okay. Wisst ihr, ich glaube, manchmal ist es wirklich dran, ein Rinderfilet zu holen, 46 Euro pro Kilo, 15 Euro die Flasche Wein, plus ein paar Zutaten und Beilagen. Und manchmal ist es dran, über ein Essen, das auch richtig viel kostet, eine Wertschätzung anderen gegenüber auszudrücken. Das ist okay und es ist manchmal dran. Es ist richtig und es ist gut. Aber du kannst es wahrscheinlich nicht immer so machen, bei jedem Besuch. Und deshalb, es geht auch ein bisschen günstiger. Etwas einfacher. Und trotzdem kann da so viel Wertschätzung drinstecken. Stanley und ich, wir waren neulich bei Markus und Nicole eingeladen und es gab einfach Pizza. Aber so lecker und so wertschätzend, weil der Teig wurde schon zwei Tage vorher angesetzt. Das heißt, mit unserem Besuch hat man sich schon Tage vorher auseinandergesetzt und vorbereitet. Und da muss es nicht unendlich viel kosten und trotzdem unendlich gut. Wir waren hier bei Lobpreisleitern eingeladen, auch neulich. Es gab Burger. Es ist so gut, diese Prozedur zu sehen, bis der Speck endlich gebraten war. Und das hatte alle Stunden gedauert, aber es war mega. Es geht noch einfacher wie Burger und Pizza. Ich habe euch gerade mit reingenommen in dieses Bild von diesem einen, also von dieser WhatsApp, in diesen einen Abend. Und ich habe die Zutaten von diesem einen Abend mitgebracht. Okay, es waren vier Flaschen Bier. Aber das war's. Hauptsache war, dass der Abend zustande kam. Und die vierte Möglichkeit ist, hey, du darfst dich gern auch mal einladen lassen. Sogar das geht. Du darfst gerne Gelegenheiten nutzen, wo Gemeinschaft schon da ist, wo Essen da ist, auf Feierlichkeiten, auf Geburtstagen, wie auch immer. Und ich möchte es bei diesen vier Kategorien einfach belassen, wohl wissen, dass man jetzt unendlich viel noch aufzeigen und Kreatives machen könnte. Aber ich möchte zum Schluss kommen dieser Predigt mit einem Bibelvers aus 1. Petrus 3, Vers 15. Da heißt es, ehrt vielmehr Christus, den Herrn, indem ihr ihm von ganzem Herzen vertraut und seid jederzeit bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der euch auffordert, Auskunft über die Hoffnung zu geben, die euch erfüllt. Aber tut es freundlich und mit dem gebotenen Respekt, immer darauf bedacht, ein gutes Gewissen zu haben. Denn wenn ihr ein vorbildliches Leben führt, wie es eurer Zugehörigkeit zu Christus entspricht, werden die, die euch verleumden, beschämt dastehen, weil ihre Anschuldigungen sich als haltlos erweisen. Es geht um dieses Wort missional und es richtig zu verstehen und zu leben. Es geht darum, das als Lebensstil zu haben und als einen ganzheitlichen Ansatz, der sich kontinuierlich danach ausrichtet, alltägliche Gelegenheiten zu nutzen, um Menschen durch wohlwollende Begegnungen zu segnen. Komm, lass uns mal einfach einen intimen Moment schaffen, in dem wir unsere Augen schließen. Und auch wie so oft haben wir jetzt einfach zwei Fragestellungen. Und die erste Frage, die geht an die Menschen, die mit Jesus schon unterwegs sind und die ihr Leben schon Jesus gegeben haben, die in dieser Nachfolge mit Jesus schon leben. Und dennoch möchte ich heute fragen, wenn du neu und stärker wie zuvor sagst, ich möchte mich in diese Rettungsmission Gottes ganzheitlich hineinnehmen lassen, möchte missional leben, Glauben teilen, Hoffnung teilen, Segen teilen, da wo ich bin, dann zum Zeichen an Jesus, steh doch einfach kurz auf, bevor wir dann zusammen beten. Jesus, wir kommen jetzt vor dich. Jesus, du siehst jedes Herz, jede Situation und dennoch jede Entscheidung. Und Jesus, mit diesem Gebet bitten wir dich um deine Gnade und um deine Kraft, um deinen Mut und um deine Freude, einfach neu aufzustehen. Multiplikator zu sein, für deine Hoffnung auf dich zu verweisen, von dem echtes Leben und echte Rettung kommt. Jesus, ich segne jeden, ich segne jede Situation, alles das, was uns jetzt bewegt, in unserer Nachbarschaft, am Arbeitsplatz, gesellschaftlich, wo wir sind und sein werden, wo wir gehen, wo wir stehen, Jesus. Erfülle uns mit deiner Liebe zu Menschen, so wie du Menschen geliebt hast. Es war und ist dir und bleibt dir das Wichtigste. Heiliger Geist, ich bitte dich, erfülle uns und hilf uns im Alltag. Und dieses Anliegen bringen wir vor dich und ich spreche darüber, Jesus, deinen heiligen Namen aus. Danke, dass du uns neu als Werkzeuge und als Waffen der Gerechtigkeit nutzen wirst für dein Königreich, Jesus. Danke, danke dafür, Jesus. Amen. Okay, und die zweite Frage geht an die Menschen, die ihr Leben eben noch nicht Jesus gegeben haben. Aber wenn du heute Morgen da bist und sagst, diesem Jesus, der gekommen ist, um zu helfen, um Gnade und Erbarmen zu schenken, wenn du dieses Angebot annehmen möchtest, dann darfst du dich auch dem Himmel entgegenstrecken mit einer Hand, mit einem Handzeichen. Dann möchten wir auch gleich dafür beten, mit dir beten, wenn jemand da ist, der sein Leben heute Morgen Jesus geben möchte. Okay. Komm, dann lass uns noch mal gemeinsam noch mal aufstehen und dieses Gebet der Hingabe einfach gemeinsam sprechen, indem wir sagen, Herr Jesus, ich lade dich heute in mein Leben ein. Sei du der Herr meines Lebens. Regiere in mir. Danke, dass ich von jetzt ab dir gehöre. Ich folge dir nach.